Ich würde sagen, dass man verzeihen kann und dass man nicht nachtragend ist. Das finde ich hilft schon sehr, weil sonst schleppt man irgendwann einfach sehr viel auch an emotionalen Ballast, privat wie beruflich mit sich, dass man auch verzeihen kann. Das heißt nicht, dass einem alles egal ist. Also ich finde, das darf man nicht verwechseln mit Gleichgültigkeit, aber dass man ab einem gewissen Punkt irgendwie auch abschließen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt so, wie es ist und das trage ich nicht mehr mit mir mit. Das halte ich für wichtig.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Heute mit Marian Schreier. Marian ist in Stuttgart aufgewachsen. Nach dem Abitur im Jahr 2009 entschied er sich für ein Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und absolvierte im Anschluss einen Master of Public Policy in Oxford. Nach einer kurzen Zwischenstation im Bundestag als Redenschreiber für Peer Steinbrück wurde er 2015 in der Stadt Tengen am Bodensee zum damals jüngsten Bürgermeister des Landes gewählt. Im Jahr 2019 entschloss er sich, ohne Parteiunterstützung bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart anzutreten. Im Podcast spreche ich mit ihm kurz vor dem Wahltag über seine außergewöhnliche Karriere und seine Motivation in der Politik. Besonders fasziniert an Marian hat mich die Mischung aus jungen, progressiven Gedanken und einer grundsoliden und realistischen Einstellung. Und jetzt viel Spaß mit Marian Schreier. Ich finde es toll, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, hier so ganz kurz vor der Wahl. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
So, und der Lebensunternehmer-Podcast ist natürlich jetzt hier kein politisch meinungsbildendes Medium, um das von weg zu schicken. Ich interessiere mich hauptsächlich für dich als Person, für den Marian hinter dem OB-Kandidaten. Ich selber wohne seit 5 Jahren auch gar nicht mehr in Stuttgart. Das heißt, ich darf dich gar nicht wählen, selbst wenn ich es wollen würde. Marian, hey, ich habe es gerade ja schon in der Einleitung gesagt. Du bist aktuell 29 Jahre, wenn ich recht weiß. 30. 30 schon geworden, perfekt. Vor 5 Jahren bist du Bürgermeister geworden in einem schönen kleinen Städtchen am Bodensee. Ja, mit 25 Jahren Bürgermeister zu werden, das ist jetzt keine typische Karriere. Das will nicht jeder, denke ich. Wie ist denn es dazu gekommen? Nimm uns doch mal mit, so ein bisschen in deine Schulzeit. Wie bist du aufgewachsen? Wie kommst du dahin, dass du mit 25 sagst, ich kandidiere jetzt hier und will Bürgermeister werden?
Also ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Ich habe die ersten 19 Lebensjahre hier verbracht. Also die gesamte Schul- und Jugendzeit habe mein Abitur in Stuttgart gemacht und habe danach Politik und Verwaltung studiert. Erst in Konstanz am Bodensee, dann später in Oxford und habe danach dann in Berlin gearbeitet. Also bin da beim Praktikum eingestiegen, was ja so der klassische Weg ist für viele. Und anschließend im Bundestag für Peer Steinbrück als Redenschreiber. Und konnte mir immer gut vorstellen, so im politischen Bereich zu arbeiten. Das war eigentlich auch ganz klar der Wunsch relativ früh. Deswegen auch der Weg so in Richtung Politik- und Verwaltungsstudium. Aber das war sicherlich nicht vorgezeichnet, dass ich Bürgermeister werde. Also ich hatte jetzt nicht so von Kindheitsbeinen an einen klaren Berufswunsch, dass ich Bürgermeister werden will, sondern bin in Tengen ja schon eigentlich eher spontan oder etwas zufällig dazu gekommen. Und zwar, ich habe im Landkreis Konstanz studiert und dann hat mich ein guter Studienfreund aus Konstanzer Zeiten darauf aufmerksam gemacht, dass die Bürgermeisterwahl ansteht in Tengen. Und dann habe ich mir das erste Mal Tengen angesehen im Herbst 2014. Also ich kannte die Stadt vorher nicht, also zwar dem Namen nach, aber das ist kein Ort, in dem man sich irgendwie regelmäßig als Studierender aufhält. Und war da aber sehr angetan und bin dann nach und nach auch zum Entschluss gekommen, mich bewerben zu wollen. Musste allerdings warten, bis dann die Stelle, also jede Bürgermeisterstelle wird auch offiziell ausgeschrieben, bis die ausgeschrieben war, weil es hätte sein können, dass die Wahl vor den 8. Februar, damit vor meinem Geburtstag fällt, dann hätte ich gar nicht kandidieren können, weil man muss 25 sein, um Bürgermeister werden zu können in Baden-Württemberg. Und ich bin dann 3 Wochen vor dem ersten Wahlgang 25 geworden, dann tatsächlich auch gewählt worden.
Wahnsinn. Also früher hätte das auch irgendwie gar nicht klappen können. Ist ja Wahnsinn. Ist ja wirklich der Wahnsinn. Da will ich definitiv später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber dann nochmal ein bisschen mehr noch in deine Jugend, in deine Kindheit. Bist du politisch geprägt von den Eltern? Warst du in Jugendorganisationen oder woher kommt das? Das ist ja nicht so der typischste, sag ich mal, Berufswunsch.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt sicherlich nicht der klassische Berufswunsch, dass man irgendwie im Kindergarten schon sagt, ich will Bürgermeister oder Politiker werden. Also ich bin schon in dem, würde ich sagen, politisch interessierten Elternhaus aufgewachsen. Aber meine Eltern sind beide Künstler. Also meine Mutter Opernsängerin, mein Vater Dirigent, war später Professor dann für Chorleitung. Da ist schon am Abendessentisch immer wieder über Politik und gesellschaftliche Fragen gesprochen worden. Aber ist beide nicht selber politisch aktiv, auch nicht beide in einer Partei. Also ist mehr so wie in vielen Elternhäusern, denke ich, ja, dass einfach Politik eine Rolle gespielt hat, aber jetzt nicht immer. Also ist so ein Grundinteresse da gewesen. Und bei mir ist es während der Schulzeit entstanden. Also ich bin da über die Schule eigentlich auch dazugekommen, über die SMV, Schüler mit Verantwortung, also der klassische Weg für viele, also Organisation der Schuldisco beispielsweise, also ein Thema, was es vielleicht erstmal gar nicht so politisch anmutet, aber da geht es dann schon um Fragen, die eigentlich im weitesten Sinne auch politisch sind, weil sie die Frage des Zusammenlebens, also jetzt hier in diesem kleinen Kosmos Schule betreffen, also zum Beispiel, ja, wie lange darf die Schuldisco gehen, welche Getränke dürfen da ausgeschenkt werden, das war so der erste Berührungspunkt mit gesellschaftlichem Engagement und hat mich dann darüber dann später auch in den Jugendrat geführt. Also ich war Jugendrat in Stuttgart West etwa für ein Jahr und bin danach dann auch politisch engagiert geblieben. Ich habe aber allerdings nicht, und das ist ein Unterschied zu vielen, die ja auch hauptamtlich oder hauptberuflich Politik machen, ich habe nicht so diesen klassischen Weg der Jugendorganisation durchlaufen. Also ich bin mit 20 Jahren oder mit knapp 20 Jahren in die SPD eingetreten, aber ich war jetzt nie richtig bei den Jusos aktiv. Das ist eigentlich der übliche Weg, sondern bin da eigentlich eher später dann dazugekommen.
Okay, also du hast ja nicht diese klassische, sag ich mal, auch politische Parteikarriere genommen, schon ganz früh in der Jugendorganisation und dann über die Ortsverbände bekannt gemacht, hochgearbeitet, wie das läuft, sondern das war irgendwie, ist ein bisschen anders gelaufen, ein bisschen Quereinstieg.
Ja, also absolut. Also ich war über lange Jahre hatte ich gar keine Funktion in der Partei. Also ich habe das erste Parteiamt, also wenn ich mich jetzt nicht wirklich täusche, eigentlich erst nach der Wahl als Bürgermeister dann inne gehabt, sondern also bin da wirklich später dazu gekommen. Also ich bin zwar dann irgendwann auch aktiv gewesen, also in Wahlkämpfen, also im Oberbürgermeisterwahlkampf 2012 in Konstanz zum Beispiel, aber jetzt nie irgendwie in Funktion, also war da auch nie irgendwie Delegierter bei den Jusos oder in der Jugendorganisation.
Und dann? Mit 24 irgendwann mal den Entschluss geschafft, das war dann, ich meine, wahrscheinlich kurz nach dem Studium, du hast gesagt, du warst im Bundestag und ich meine, auch spannend, das ist auch irgendwie jetzt wahrscheinlich nicht so der typische Einstieg, direkt nach dem Studium irgendwie gleich für Per Steinbrück Reden schreiben zu dürfen. Wie bist du da zu dem Job gekommen? Du scheinst ja irgendwie schon gut connected zu sein und auch Kompetenzen mitzubringen, die sich von der Masse ein bisschen abheben.
Also auch da würde ich sagen, da kamen gewisse Dinge zusammen. Also ich finde, vieles in der politischen Laufbahn lässt sich nicht fest planen, sondern es ist eine Frage von Gelegenheiten, die sich ergeben und die man dann auch nutzen muss. Also ich habe ein Praktikum gemacht im Bundestagswahlkampf 2013 und also die letzten Monate der Wahlkampagne, Bundestagswahlkampf, das wäre sehr spannend, da mal einen Einblick zu bekommen, wie sowas auch in einem größeren Maßstab läuft. Und bin darüber dann im Bundestagsbüro gelandet, also als Folge des Praktikums. Es ist ja häufig so, dass man für ein Praktikum so einen ersten Anknüpfungspunkt hat und bin dann quasi mitgenommen worden.
Und da haben die dann schon gemerkt, ja, der Marian, der kann schon was. Den lassen wir jetzt auch mal hier für die ganz hohen Tiere irgendwie die Reden schreiben.
Also ich vermute, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat, aber das weiß ich natürlich nicht so genau, was denn die Beweggründe waren. Vielleicht war auch niemand anders mehr da und man hat gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendjemand, der die Reden schreiben muss. Nein, also ich habe im Praktikum im Bundestagswahlkampf im Strategiebereich gearbeitet und darüber sind dann Kontakte entstanden, die mich dann in das Bundestagsbüro geführt haben und dort habe ich die gesamte inhaltliche Arbeit verantwortet, unter anderem auch das Reden schreiben, aber auch Vorbereitung von Dingen, die in den Ausschüssen beraten und entschieden wurden.
In der Politik kann man Geld verdienen, aber wenn man gut ausgebildet ist und nicht auf den Kopf gefallen ist, als junger Mensch, kann man in anderen Bereichen bestimmt weitaus mehr Geld verdienen. Du scheinst aber jetzt nicht so stark vom Geld motiviert zu sein. Ist das deine Berufung, da in der Welt politisch was verändern zu wollen?
Also du hast es ganz richtig beschrieben. Also Geld ist für mich keine zentrale Motivation. Also sonst würde ich in anderen Bereichen arbeiten. Und also ich finde, man darf, wenn man politisch tätig ist, das auch nicht des Geldes wegen machen, sondern weil man inhaltliche Überzeugung hat, wenn man Dinge verändern will. Und das ist das, was mich da auch antreibt. Und ich hätte in der Tat auch mit meiner Ausbildung, mit den beruflichen Erfahrungen irgendwie auch andere Dinge machen können. Irgendwie vielleicht in der Beratung arbeiten. Das wäre vielleicht so der klassische Weg gewesen, wenn man es auch im Ausland studiert hat. Aber mir, das, was mich reizt, das, was mir Spaß macht, ist da auch einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, wenn man das etwas theoretisch formulieren möchte und Dinge verändern zu können. Und das Reizvolle in der Kommunalpolitik ist, finde ich, man kann das einfach sehr konkret machen. Also man arbeitet von Angesicht zu Angesicht mit Menschen zusammen und gleichzeitig auch an der gesamten Bandbreite an gesellschaftlichen Themen, also von Fragen, wie gestalten wir unseren öffentlichen Raum, also zum Beispiel öffentliche Plätze in der Stadt, über Fragen der Wirtschaftsförderung bis hin zur Mobilität, also wie kriegen wir das hin, dass wir uns künftig nachhaltiger in unseren Städten bewegen. Also es ist eine große Themenvielfalt und andererseits sehr, sehr konkret, wo man auch sieht, was man verändern kann. Und das macht mir Spaß, deswegen ganz bewusst die Entscheidung, auch politisch tätig zu sein. Und ich habe das Privileg, das auch hauptamtlich und hauptberuflich machen zu können. Die allermeisten, die ja politisch engagiert sind oder politisch tätig sind, machen das ja ehrenamtlich. Ich finde, das muss man immer auch dazu sagen. Es ist nur wirklich nur ein ganz kleiner Teil, das in hauptamtlicher Funktion macht. Und das ist auch ein großes Privileg, dass man das machen darf. Und ganz klar, in der Demokratie ist es auch ein Privileg auf Zeit. Also man wird gewählt und man muss gewählt werden. Und ich weiß auch, dass man das nicht auf Dauer macht, sondern muss sich da immer wieder natürlich auch dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen.
Du bist dann mit 20, hast du gesagt, in die SPD eingetreten. Nimm uns mal mit in diesen Moment, weil da stand ja deine Entscheidung im Raum, also in eine Partei einzutreten, aktiv das erstmal zu tun und sich dann für eine auszusuchen. Gab es da irgendein Thema, das dich zu dem Zeitpunkt besonders motiviert hat, dass du in der SPD am besten vertreten gefunden hast? Oder wie ist diese Entscheidung dann letztendlich auf diese Partei gefallen?
Also ich war davor auch schon politisch aktiv und interessiert und da hat mich die SPD einfach auch über viele Personen immer angesprochen. Und ganz konkret ist es der Bundestagswahlkampf 2009 gewesen, also Frank-Walter Steinmeier, den ich da irgendwie intensiv mitverfolgt hatte. Das ist so der letzte Impuls gewesen, beizutreten. Das ist bei vielen so, dass es eigentlich Wahlkämpfe sind, die nochmal dann dazu führen, dass man sagt, okay, jetzt trete ich danach ein. Da ging es nicht besonders gut aus für die SPD, so wie die allermeisten Bundestagswahlen in den letzten 10 oder 15 Jahren. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich will da trotzdem mitmachen und also inhaltlich sind es für mich zwei Dinge, wenn ich das heute beschreibe. Und zwar einerseits so die Grundüberzeugung, dass jeder seine eigene Lebensgeschichte schreiben können soll. Also wenn man das abstrakt ausdrückt, dann ist es der Wert der Freiheit. Und zum anderen finde ich, gelingt es nur, wenn ich Unterstützung habe, wenn mir jemand auf dem Weg hilft. Das kann in der Familie sein, in der Nachbarschaft, aber diese Form von Unterstützung, die gibt's eben auch staatlich organisiert oder städtisch. Das kann zum Beispiel die Frage des bezahlbaren Wohnens in der Stadt sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man am Leben teilhaben kann. Ich finde diese Kombination sehr, sehr reizvoll. Das macht aus meiner Sicht auch die Idee, die politische Idee der Sozialdemokratie aus. Und dazu kommt noch ein weiterer Aspekt. Und zwar, das, was die SPD eigentlich immer ausgezeichnet hat, ist so die Überzeugung, dass man gesellschaftliche Veränderungen eine Richtung geben kann, dass aus Veränderung Fortschritt wird. Also dass Dinge nicht einfach nur über uns hereinbrechen, sondern dass wir als Gesellschaft auch entscheiden können, wie wir damit umgehen. Das halte ich für ganz wesentlich, also vor allen Dingen heute, weil es immer mehr Menschen gibt, die auch den Eindruck haben, dass sich manche Dinge irgendwie gar nicht mehr verändern lassen. Also Stichwort Digitalisierung zum Beispiel oder wirtschaftliche Transformation, dass das irgendwie über uns hereinbricht. Und ich finde es wichtig, diese Haltung zu vermitteln, dass dort, wo man gemeinsam handelt, kann man den Dingen auch eine Richtung geben, sodass sie anders werden. Und das wohnt der Sozialdemokratie eigentlich inne.
Okay, also diese Ambivalenz oder dieser schmale Grat zwischen Freiheit für das Individuum und dann doch irgendwo, ja, das Gemeinwohl, dass wir das aufeinander irgendwo auch Rücksicht nehmen und aufpassen. Das hast du damals in der SPD am besten vertreten gesehen.
Ja, also das eine gibt es nicht ohne das andere, finde ich. Also wenn man eine freiheitliche Gesellschaft haben möchte, dann muss man an der einen oder anderen Stelle eben auch zusammenarbeiten und andere Teile der Gesellschaft unterstützen, weil sonst gibt es die Freiheit nur für einige wenige. Also deswegen gehört das ganz unmittelbar zusammen. Aber klar, das Ziel ist, also das übergeordnete Ziel ist auch in der Kommunalpolitik, ich finde, dass wir die Stadt so gestalten, dass jeder seine eigene Lebensgeschichte schreiben kann, dass jeder aus seinem Leben was machen kann und auch teilhaben kann am städtischen Leben. Und da muss man in allen Bereichen aktiv sein und die Voraussetzung dafür schaffen. Also Bildung spielt eine ganz große Rolle, also dass ich von Anfang an beste Bildungschancen habe. Das fängt in der Kita an mit dem Spracherwerb. Das geht dann über die Schulen weiter. Also jetzt die Frage zum Beispiel, wie sind unsere Schulen digital ausgestattet? Kann ich jetzt während Zeiten der Pandemie am Unterricht teilhaben oder nicht? Dafür sind Städte und Gemeinden ganz konkret verantwortlich.
Ja, okay, spannend. Das verstehe ich und damit kann ich auch ganz persönlich relativ viel anfangen. So, dann lass uns meiner Karriere so ein bisschen weitergehen. Du bist dann gewählt worden und bist aktuell auch Bürgermeister einer schönen kleinen Stadt am Bodensee. Richtig. Ja. Wie war das? Also sag mal, du hast dann angefangen, das war so dein erster richtiger Job, wahrscheinlich, ja. Bist dann in die Stadt gezogen und nimm uns mal so ein bisschen mit, wie waren da die ersten Tage, was hast du da erlebt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Da hast du doch bestimmt ein, zwei Geschichten, die du teilen kannst.
Ja, also es ist der zweite richtige Job gewesen, also davor im Bundestag, das ist so der erste richtige gewesen für zweieinhalb Jahre. Beginnt gerne mal im Wahlkampf, also das ist ja so das erste gewesen. Das ist ja kein klassischer Bewerbungsprozess. Es gibt ja nicht einfach irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder zwei und dann wird man eingestellt oder nicht, sondern muss über mehrere Wochen Wahlkampf betreiben. Und das sah praktisch so aus, dass ich erstmal eine Ferienwohnung angemietet habe, zufälligerweise im Haus die Ferienwohnung des Stadtkämmerers, so dass ich dann eigentlich auch direkt immer mit kommunalpolitischen Informationen gut versorgt worden bin. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes losgezogen und hab Werbung für mich betrieben. Und ein Wahlkampf ist an ganz vielen Stellen eine total spannende Erfahrung. Also habe ich nur in Großstädten oder in Städten gelebt. Also in Stuttgart, dann später in Konstanz, dann in Oxford, dann in Berlin. Also kannte irgendwie das Leben und wie das funktioniert in der Landgemeinde auch gar nicht so gut und habe das dann im Wahlkampf dann aber Tag für Tag besser kennengelernt. Vielleicht so der erste Punkt, du hast nach Geschichten gefragt. Also das ging dann im ersten Wahlgang auch gut aus. Ich bin mit etwa 70% gewählt worden. Und das ist natürlich, an dem Wahlabend alles sehr schnell dann auch an einem vorübergezogen. Ich weiß aber noch sehr genau, dass ich an dem Montag danach dann aufgewacht bin. Es waren einige Freunde da, die auch mit in der Ferienwohnung übernachtet haben. Die waren dann alle schon weg. Und dann bin ich da irgendwie um kurz vor acht aufgewacht. Und es ging auch etwas länger am Vorabend und war dann verlassen in der Ferienwohnung und dachte so, oh, du musst es jetzt machen. Also das eine ist so, den Wahlkampf zu führen, und das war das erste Mal so der Moment, in dem ich realisiert habe, okay, ich muss das jetzt künftig auch machen. Und habe mich dann, ja, dem würde ich sagen, relativ systematisch genähert. Ich habe dann zur Vorbereitung auf den Amtsantritt Gespräche geführt mit den Amtsleitungen, habe mich dann selber noch mal tiefer in die Themen eingearbeitet, Gemeinderatsvorlagen gelesen, Gespräche auch mit meinem Vorgänger geführt, um halt nach und nach dann halt auch inhaltlich drin zu sein, weil es am Tag 1 dann tatsächlich so ist, man ist dann Bürgermeister und muss die Entscheidung auch treffen. Also kann mich auch noch gut an den ersten Tag erinnern, als ich dann im Büro war, dann ging die Tür zu und dann, da ist ja da niemand mehr, der einem sagt, wie man das macht. Sondern man muss es jetzt in dem Moment machen. Und ich würde sagen, das ist ganz, ganz viel Learning on the Job. Also da gibt es keine direkte Vorbereitung, sondern Lernfähigkeit ist eigentlich so das Wichtigste, was man braucht. Das gilt jetzt auch für das Oberbürgermeisteramt. Also es gibt niemand, der dann eine perfekte Vorbereitung dafür hat, weil es gibt keine Stadt vergleichbarer Größenordnung in Baden-Württemberg. Man muss es im Amt auch lernen. Deswegen Lernfähigkeit ist ganz, ganz zentral.
Wahnsinn. Also stelle ich mir schon echt, wie du es beschreibst, ne? Also ich bin ein bisschen 24er, 25-jähriger junger Kerl, klar, hast irgendwie was in Oxford, das im Bundestag und Dinge erlebt, aber ja, Wahlkampf gewonnen, gehst ins Büro, machst die Tür zu und plötzlich wird dir klar, so, jetzt bin ich alleine, der die Entscheidungen trifft und muss das hier regeln. Da gehört ja auch eine Menge Mut zu, das dann zu machen und da sein Mann zu stehen und keinen Rückzieher zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, wenn du einmal gewählt bist, aber.
Nee, das ist nicht mehr so einfach. Und zwar, also man wird am Wahlabend bin ich vom Landrat gefragt worden, ob ich die Wahl annehme. Das ist aber rechtlich nicht bindend, das sagt er einem dann auch dazu. Und am nächsten Tag, das war diesen Montag, da muss man die Annahme der Wahl unterschreiben. Das ist der letzte Moment, in dem es zurückgeht. Also da hätte ich noch sagen können, okay, ich hab mich jetzt zwar gewählt, ich habe es mir selber anders überlegt, ich mach's doch nicht. Aber ich habe es unterschrieben und auch nie bereut bis heute.
Okay, cool. Was war denn die schwierigste Entscheidung, die du da bisher treffen musstest in deinem Amt?
Ja, also da gibt's einige, aber schon eine, die auch herausragt, also gleich ganz am Anfang. Und zwar, das ist auch das bestimmende Thema in dem Wahlkampf gewesen. Und zwar die Frage, wie geht's weiter mit dem örtlichen Pflegeheim? Also die Stadt Teggen hatte, muss man inzwischen sagen, ein Pflegeheim in städtischer Trägerschaft. Das hatte so 120, 130 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner und etwas über 100 Beschäftigte. Also es ist eines der größten Pflegeheime im Landkreis gewesen. Und das ist war seit Jahren defizitär. Und in dem Wahlkampf ist auch viel darüber gesprochen worden, was geschieht mit dem Pflegeheim. Und ich habe dann relativ zügig nach dem Amtsantritt auch gemerkt, nachdem ich mich eingearbeitet habe in die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, dass es eigentlich keine Zukunft für das Heim gibt, weil allein im Zeitraum 2010 bis 2016 waren Verluste von über 5 Millionen Euro angefallen. Vielleicht, um das in Relation zu setzen, der Gemeindehaushalt in Teggen hat durchschnittlich 13 Millionen Euro. Das heißt, wenn man jedes Jahr über eine halbe Million ausgeben muss dafür, dann ist es einfach zu viel. Wahnsinn. Und dann kommt man an den Punkt, oder wir wären an den Punkt gekommen, an dem wäre die Stadt nicht mehr handlungsfähig gewesen. Also der Stadt wäre wirklich das Geld ausgegangen. Und dann kommt man unter die Fittiche der Kommunalaufsicht, also das Landratsamt. Und dann wird halt im Landratsamt quasi entschieden und bestimmt, was die Gemeinde noch machen kann oder nicht. Und das ist natürlich eine sehr existenzielle Erfahrung, weil da wird einer Gemeinde komplett die Handlungsfähigkeit genommen. Und deswegen bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass leider nur noch der Punkt oder die Entscheidung übrig blieb, dass man sagt, okay, man schließt das Pflegeheim. Und habe das dem Gemeinderat dann auch vorgeschlagen. Das ist ein längerer Diskussionsprozess gewesen. Wir haben eine Klausurtagung dazu gemacht, wo wir das dann in allen Facetten uns nochmal erarbeitet haben. Und haben das dann in mehreren Gemeinderatssitzungen beraten. Und am Ende stand wirklich der Entschluss, wir schließen das Ganze. Das ist natürlich eine unglaublich schmerzvolle Entscheidung gewesen, weil das hat eine Geschichte von über 130 Jahren, das Pflegeheim. Das ist der größte Arbeitgeber vor Ort gewesen. Und betrifft natürlich ganz viele Menschen sehr konkret, die Heimbewohner und Heimbewohner, die dann verlegt werden müssen, die natürlich alle hochbetagt sind und auch gesundheitlich nicht alle in bester Verfassung. Und das ist sicherlich die schwierigste Entscheidung gewesen. Vor allen Dingen auch in der Frage der Umsetzung sehr, sehr herausfordernd, weil wir hatten das Ganze entschieden. Und das musste dann noch etwa anderthalb, zwei Monate quasi nicht öffentlich und geheim bleiben, weil man das Ganze vorbereiten muss. In dem Moment, in dem das durchsickert an die Öffentlichkeit, klar, da kündigen die Beschäftigten, weil niemand mehr in einem Pflegeheim arbeiten möchte, was dann irgendwann schließt. Das heißt, es musste alles nicht öffentlich bleiben. Und dann haben wir an einem Tag im April 2016 haben wir alle unterschiedlichen Gruppen informiert. Also als erstes die Beschäftigten, dann den Heimbeirat, die Presse, die Heimbewohner und am Abend eine große Bürgerversammlung gemacht. Und das ist ein Prozess, der dann eigentlich das gesamte Jahr 16 durchlief, also die Abwicklung des Pflegeheims. Und meine größte Sorge ist ja immer, gewesen. Also was passiert eigentlich an dem Tag nach der Bekanntgabe? Also es hätte sein können, dass man am nächsten Morgen, ich komme ins Büro und dass dann die Heimleitung anruft und sagt, ja, die Mitarbeiter und Mitarbeiter sind nicht mehr da, wir können den Betrieb nicht mehr gewährleisten. Und dann hat man aber gleichzeitig noch 120 Heimbewohner, die man versorgen muss und weiß gar nicht, wie es weitergeht. Dann hätte man quasi in der Notaktion die Heimbewohner verlegen müssen. Es war Gott sei Dank nicht so, sondern die sind alle auch noch zum Dienst erschienen, was ich da wirklich einem Beschäftigten hoch anrechne, dass man in dem Moment, in dem man weiß, dass der eigene Arbeitsplatz weg ist, trotzdem weiter mit dabei bleibt aus Verantwortungsgefühl. Und das ist schon ist ein schwieriger Prozess gewesen und eine schwierige Entscheidung, aber auch sehr, sehr lehrreich.
Wow. Also das ist ja schon eine Nummer, ne? Also das ist ja wirklich eine richtig große Entscheidung. Da muss man ja ganz arg viele Kompetenzen dann irgendwo auch mitbringen. Was glaubst du, ganz persönlich jetzt auf dich bezogen, welche Eigenschaft, die du mitbringst, hat dir da am meisten geholfen, das dann letztendlich erfolgreich umzusetzen?
Es sind zwei Sachen, würde ich sagen. Erstens, Dinge analytisch und systematisch aufzubereiten, weil das ist eine hochkomplexe Materie gewesen. Es ging um betriebswirtschaftliche Fragen, also die Wirtschaftlichkeit des Pflegeheims, es ging um rechtliche Dinge. Also ein Teil, warum das Ganze auch nicht mehr wirtschaftlich war, ist, weil die Landesheimbauverordnung regelt, dass es künftig keine Zweibettzimmer mehr gibt in Pflegeheimen. Mhm. Und das Heim war aber so strukturiert baulich, dass man das eigentlich nicht hätte umbauen können auf Einbettzimmer. Also rechtliche Fragestellung. Und dann ging es zum Beispiel auch um Bauthemen. Also es ist wirklich mehrere Themenkomplexe und das Ganze musste man sehr systematisch aufbereiten und auch analytisch durchdringen, um dann zu einer Entscheidung kommen zu können, beziehungsweise die Entscheidung trifft der Bürgermeister ja nicht alleine, sondern der Gemeinderat. Die Aufgabe ist es, einem Gemeinderat auch so vorzubereiten und zu erklären, dass er diese Entscheidung treffen kann. Und da finde ich, muss man vor allen Dingen immer sehen, Gemeinderäte sind ja ehrenamtlich tätig, die können nicht die gleiche Zeit investieren, wie ich das kann oder wie eine Verwaltung das kann und trotzdem diese Sachverhalte so vorzubereiten und in kleine Teile zu zerlegen, dass man dann entscheidungsfähig ist. Ich glaube, das ist das eine, was wesentlich war. Und das andere ist Kommunikationsfähigkeit, dass man die Dinge dann auch gut erklären kann oder gut kommunizieren kann, weil wir haben gerade darüber gesprochen, das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung gewesen für die gesamte Stadt. Also wo man wirklich auch merkte, dass das alle Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, jetzt egal, ob sie da Angehörige im Heim haben oder Freunde, die dort arbeiten. Und das in die unterschiedlichen Gruppen gut zu kommunizieren, ist auch wichtig gewesen. Vor allen Dingen, da sind ja Gruppen mit dabei gewesen, die eine ganz, ganz hohe persönliche Betroffenheit haben. Also ich denke an die Beschäftigten oder an die Angehörigen. Also wir haben einen Angehörigenabend gemacht oder mehrere Angehörigenabende. Und kann das natürlich gut verstehen, dass dann Familien plötzlich auch vor einer existenziellen Situation stehen und sagen, ja, was machen wir eigentlich jetzt mit unserer Großmutter, wenn die da raus muss und es gibt keine Heimplätze mehr im Landkreis? Was machen wir eigentlich? Ich muss arbeiten gehen, ich kann mich zu Hause nicht um die Pflege kümmern. Und da sowas mitzubegleiten. Also man kann da ja gar nicht alles sofort in einem ersten Schritt lösen, muss manches auch erstmal nur kommunikativ auffangen und immer wieder erklären. Das ist auch wichtig gewesen, dass der Prozess insgesamt gut abgelaufen ist. Also ich würde auch sagen, die Entscheidung, obwohl sie so schwierig war, ist in der Stadt insgesamt wirklich gut akzeptiert worden und gut verstanden worden, warum das so ist. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, weil so der erste Impuls, glaube ich, bei vielen ist erstmal zu sagen, naja, warum schließt ihr das jetzt? Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit oder ist das nicht eine sehr, sehr herzlose Entscheidung, auch irgendwie rein betriebswirtschaftlich getrieben? Und es ging sehr stark darum, deutlich zu machen, dass wenn wir das nicht tun, dass wir dann eben als Stadt im Gesamten die Handlungsfähigkeit verlieren. Und das ist ist viel kommunikative Arbeit gewesen. Also ich würde sagen, das sind die beiden wesentlichen Punkte, die da geholfen haben.
Was hast du dich vorbehalten gegenüber deinem Alter konfrontiert? War das ein Thema? Wie ist das, wenn ja, wie ist das aufgetreten? Und noch viel wichtiger und spannender, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du, ja, mit welchen Strategien hast du das ja dann nicht so zu sehr an dich herangelassen?
Also die Frage ist natürlich immer wieder aufgetaucht in dem Wahlkampf damals in Tegens. Ist übrigens jetzt auch im Stuttgarter Wahlkampf natürlich aufgetaucht oder taucht auf. Und ich finde es erstmal auch eine berechtigte Frage, die man stellen kann. Also kann man mit 30 Jahren Oberbürgermeister der Landeshauptstadt werden oder kann man mit 25 Jahren Bürgermeister in Tegens werden? Das ist eine Sache, was Bürgerinnen und Bürger für sich auch abprüfen müssen. Und was aus meiner Sicht wichtig ist, dass man gut vorbereitet und kompetent auftritt. Und dann wird man auch akzeptiert. Ich finde, insgesamt ist Kompetenz auch keine Altersfrage, sondern man kann mit 60 oder mit 30 Jahren das Bürgermeister, das Oberbürgermeisteramt gut ausüben. Und da sind die meisten dann doch relativ offen. Also wird dann schon auch an den Ergebnissen gemessen. Natürlich muss man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr machen oder ein bisschen in Vorleistung gehen, so würde ich das vielleicht mal nennen.
Okay, verstehe. Und wir kommen, und das ist gerade angesprochen, so langsam jetzt auch wirklich in die Gegenwart. Nach 5 Jahren oder knapp 5 Jahren in Tengen sagst du, gut, habe ich gelernt, kann ich, habe ich Erfahrungen gemacht und ja, ich komme aus Stuttgart, mir liegt Stuttgart am Herzen. Da haben wir einen Bürgermeister, der hört es auf, da bewerbe ich mich. Nimm uns mal da mit rein. Wie kam dieser Gedanke? Ist es irgendwie so eine Schnapsidee gewesen? War das strategisch schon lang dein Traum, irgendwann mal Stuttgart zu regieren? Oder ja, wie kommst du da drauf?
Also eine Schnapsidee war es natürlich nicht, sondern das ist ein längerer Entscheidungs- und Diskussionsprozess gewesen. Und das ist ja auch nichts, was man, finde ich, nur ganz alleine entscheidet, sondern man berät sich da oder man tauscht sich da auch mit ganz unterschiedlichen Menschen aus, also mit vielen Freunden und Bekannten, aber auch mit politischen Wegbegleitern und reflektiert erstmal, ob andere die Idee auch für sinnvoll halten. Und die Motivation hat im Kern eigentlich 2 Gründe. Das eine, du hast es angesprochen, Stuttgart ist meine Heimatstadt, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne die Stadt sehr gut, viele Freunde, bekannte Familie leben noch hier und die persönliche Verbindung hatte ich auch für sehr wichtig, weil das Oberbürgermeisteramt ist am Ende des Tages kein einfacher, reiner Verwaltungsjob, sondern es ist wirklich eine Lebensaufgabe, der man sich stellt und da braucht man auch eine persönliche Verbindung zu der Stadt. Und das andere ist, ich finde, man muss, bevor man sich für ein öffentliches Amt oder Mandat bewirbt, auch abprüfen, kann ich einen Beitrag leisten zu den Herausforderungen, vor denen das Gemeinwesen jetzt in dem Fall eine Stadt steht? Und aus meiner Sicht ist so die große Herausforderung in Stuttgart, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viele grundsätzliche Entscheidungen zu treffen sind, die weit in die Zukunft reichen, die also nicht nur die nächsten 10 Jahre betreffen, sondern die nächsten 20 oder 30 Jahre. Und da braucht es, finde ich, eine Perspektive über den Tag hinaus, da braucht es neue, frische Ideen und da braucht es auch grundsätzliche Veränderungen, also nicht nur kleine Kurskorrekturen. Also ich finde, insgesamt geht es darum, die Kommunalpolitik auf die Höhe der Zeit zu holen. Da glaube ich, dass ich als junger Mensch, der auch schon unter Beweis gestellt hat, wie man Kommunalpolitik anders denken und organisieren kann, dass ich da einen Beitrag leisten kann, auch zu den großen Herausforderungen in Stuttgart. Das hat mich dann zu der Kandidatur motiviert.
Ich meine, das ist ja auch, ne, ich habe es ein bisschen flapsig jetzt gerade ausgedrückt, aber das kann man natürlich mal machen, aber wenn man das ernst meint, dann muss man einen Haufen Zeit investieren, damit muss man Geld investieren, dann brauchst du Leute. Wie groß ist so ein Projekt Wahlkampf?
Also das ist ein Riesenprojekt in der Großstadt, um das ganz ehrlich zu sagen, vor allen Dingen, wenn man das unabhängig macht, also ich kandidiere ja ohne Unterstützung einer Partei. Und da muss man vor allen Dingen 2 Fragen beantworten. Also man muss es organisatorisch hinbekommen. Das ist zum Beispiel die Plakatierung in der gesamten Stadt. Also wir haben 2500 Plakatstandorte in allen 23 Stadtbezirken. Die Organisation von Veranstaltungen beispielsweise, das ist der organisatorische Part. Und dann geht es darum, wie finanziert man das Ganze? Also ich kann ja nicht auf die Ressourcen, auf die Mittel einer Partei zurückgreifen. Und wir sind da neue Wege gegangen. Wir haben das über Crowdfunding gemacht, haben da sehr transparent, digital gestützt, vor allen Dingen um Klein- und Kleinspenden geworben und das finanziert den Wahlkampf. Und wir sind im Kernteam inzwischen eigentlich 7 oder 8 Leute. Wir haben am Anfang dezentral gearbeitet, digital gestützt, eigentlich über ganz Deutschland verteilt. Inzwischen jetzt seit Anfang August sind wir hier vor Ort in Stuttgart, um alles zu organisieren von Social Media bis hin zu den Veranstaltungen. Also das ist, ja, kann man sich schon vorstellen, wie ein kleines Unternehmen oder wir haben eigentlich immer davon gesprochen, es ist eine Art Start-up, wenn man das unabhängig macht. Also zum Beispiel auch, indem wir uns intern organisieren, also über digitale Tools. Wir haben sehr viel in der ersten Phase mit Slack gearbeitet und machen das auch heute noch. Jetzt ist es natürlich einfacher, weil wir uns irgendwie auf Face-to-Face abstimmen können. Aber so in der Methodik ist da schon einiges aus dem Startup-Bereich. Zum Beispiel, dass wir haben versucht, uns sehr agil aufzustellen. Also manche Dinge mussten wir uns auch ja komplett neu erarbeiten, weil wir haben jetzt nicht das Erfahrungswissen eines Kreisverbandes, also der schon seit 40, 50 Jahren Wahlkampf in der Stadt gemacht hat, der weiß, wo die guten Plakatstandorte sind. Das wussten wir nicht. Also wir haben dann angefangen, das selber abzufahren und in digitalen Karten anzulegen. Aber führt dann auch dazu, dass man manche Sachen, glaube ich, auch besser und schneller machen kann als andere, weil wir haben zum Beispiel all diese Dinge jetzt auch digital vorliegen. Das ist bei vielen anderen nicht der Fall. Also die ganzen Großflächenplakatstandorte beispielsweise, die teilt die Stadtverwaltung als große Liste aus. Da gibt es eine Liste mit 400 Standorten, die sind dann relativ kryptisch beschrieben. Da heißt es dann irgendwie an der B14 Abbiegung rechts. Ich meine, wenn man seit 40 Jahren vor Ort ist, dann weiß man wahrscheinlich, wo das ist. Wir mussten uns das mühsam erarbeiten, aber haben jetzt eine schöne digitale Karte, wo all diese Standorte drauf sind und werden die der Stadtverwaltung auch zur Verfügung stellen für künftige Wahlkämpfe, so dass man künftige Wahlkämpfer das Leben da ein bisschen einfacher machen kann.
Das ehrt euch auf jeden Fall. Definitiv Open Data, das ist gut, obwohl die Daten jetzt ja nicht öffentlich finanziert, wobei mit einer Crowdfunding-Kampagne kann man schon sagen, auch öffentlich mitfinanziert erhoben wurden. Marian, du hast eine erfolgreiche Karriere, auch noch ob deines Alters noch eine kurze Karriere bisher hingelegt. Was war der Tiefpunkt? Was war der Tiefpunkt deiner Karriere? Was war bisher so das Schlimmste, was du erleben musstest?
Also was so die schwierigste oder zeitberuflich war, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, also die Pflegeheimentscheidung, also weil das natürlich schon was ist, was einen persönlich auch berührt oder mitnimmt. Also ich kann mich wirklich an zahlreiche Gespräche erinnern, also mit Mitarbeitern und Mitarbeitern, also gerade in Führungskräften zum Beispiel, wo klar war, dass die ihren Job verlieren, aber man die trotzdem motivieren und ermutigen musste, irgendwie weiter mit dabei zu bleiben. Habt ihr jetzt jemand auch irgendwie spontan im Kopf, alleinerziehend mit einer Tochter, wo die Frage war, ja, wie geht's für mich weiter? Das ist extrem schwierig gewesen oder Heimbewohner, die wir dann verlegen mussten und die dann gesundheitlich vielleicht im schlechten Zustand waren. Also das ist jetzt in der Bürgermeistertätigkeit sicherlich die schwierigste Zeit gewesen. Und klar, sonst die anderen Dinge, da würde ich sagen, das sind so ja normale berufliche Misserfolge, also Stellen, die man nicht bekommen hat. Also nach dem Bundestagswahlkampf, nach dem Praktikum stand beispielsweise im Raum, dass ich in irgendeiner Form in ein Bundesministerium wechseln kann. Da gab es auch konkrete Gespräche, schon habe ich mich vorgestellt und das hat sich dann zerschlagen, was damals schon eine gewisse Enttäuschung war, was sich im Nachhinein aber als eigentlich recht gut herausgestellt hat, weil sonst wäre ich nicht im Bundestagsbüro und dann auch nicht später im Bürgermeisteramt gelandet. Aber das, finde ich, ist bei weitem jetzt nicht so nicht so schwer gewesen wie alles rund um das Pflegeheim beispielsweise.
Was ist das Schwierigste generell in deinem Job? Was sind so die schwierigsten Sachen im Aufgabenspektrum?
Ich würde vielleicht mal zwei Dinge herausgreifen. Also das Erste, man bewegt sich in der Politik und vor allen Dingen in der Kommunalpolitik eigentlich ständig in Spannungsfeldern. Also zwischen unterschiedlichen Interessen, die man abwägen muss oder die man versuchen muss, in Einklang zu bringen. Und da gibt's meist keine optimalen Lösungen. Das ist wirklich Tagesgeschäft. Und da muss man schauen, dass es einen halt selber auch nicht darüber zerreißt oder man muss halt damit umgehen können. Wenn man ein ganz praktisches Beispiel machen. Also die Städte und Gemeinden sind ja für Kindertagesstätten verantwortlich. Und da muss ich das hinkriegen, dass ich das einerseits fürs Personal gut gestalten, andererseits aber die Elternwünsche befriedigen. Eltern wollen, dass die Kita so lange als möglich auf hat, verständlicherweise. Das ist aber fürs Personal nicht immer möglich. Also wenn ich dann irgendwie Krankheitsfälle habe und weniger Personal, dann muss ich vielleicht die Öffnungszeiten auch reduzieren. Das heißt, ich bin ganz häufig in Situationen, da kriege ich die beiden Interessen eigentlich nicht mehr zusammen, sondern muss versuchen, das irgendwie auszubalancieren und dann kommunikativ in beide Richtungen abzufangen. Das ist wirklich Tagesgeschäft und damit muss man umgehen können. Und die Frage muss man sich auch vorher gut stellen. Also das ist kein Job, in dem man täglich jemand vorbeikommt und sagt, das haben sie gut gemacht. Sondern es ist eigentlich mehr so, dass häufig mehrere Gruppen unzufrieden sind. Also da kommt dann sowohl das Team als auch die Eltern und sagen, das habt ihr nicht gut gemacht. Damit muss man umgehen können. Das Zweite ist, natürlich ist das eine Funktion in der Öffentlichkeit. Also gerade in einer kleinen Gemeinde, aber auch in der Großstadt, also man bewegt sich als Bürgermeister, als Oberbürgermeister tagtäglich in der Öffentlichkeit und hat eine öffentliche Rolle. Also steht unter Beobachtung, auch wenn man privat unterwegs ist. Und das muss man für sich auch prüfen, ob man das möchte. Das hat ganz viel positive Seiten auch. Also ich jammer da gar nicht, also sonst würde ich einen anderen Job machen oder jetzt nicht kandidieren. Aber man muss das für sich abprüfen, man muss das auch für das persönliche Umfeld abprüfen, ob die das möchten. Weil man kann nicht einfach sagen, so jetzt bin ich nicht mehr in der Funktion, sondern ich, ja. Sobald ich halt einen Schritt vor die Tür setze, bin ich natürlich in der öffentlichen Rolle und muss mit den Erwartungen auch umgehen können. Das, glaube ich, sind zwei Dinge, die es herausfordernd machen und die etwas schwieriger sind. Aber wie gesagt, ich finde, man muss da immer dazu kommunizieren. Erstens ist es selbst gewählt. Und zweitens geht es mit ganz viel Vorteilen und Privilegien einher. Also ich habe zum Beispiel das Privileg, dass ich mit ganz vielen Menschen und Gruppen sprechen kann, zu denen ich irgendwie sonst keinen Kontakt hätte. Oder ich kann an ganz vielen Veranstaltungen und Anlässen teilnehmen, bei denen ich sonst nicht wäre. Also das wiegt es bei weitem auf. Also deswegen jammer ich da gar nicht. Im Gegenteil, es macht viel Spaß.
Gutes Stichwort. Was macht dir im Gegenzug am meisten Spaß in deinem Job?
Also am meisten Spaß macht, wenn man Sachen konkret verändern kann und wenn man sieht, wie die dann realisiert werden. Aktuelles Beispiel, was Teng so mit das größte Thema die letzten Jahre war, wie sichern wir die Haus- und Zahnärztliche Versorgung? Das beschäftigt viele kleinere Gemeinden. Die Ärzte werden älter, es ist schwieriger, die Praxen nachzubesetzen. Und wir sind dann relativ schnell an dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, hier müssen wir was tun, weil es sind zwei Praxen nicht mehr nachbesetzt worden. Da gibt es dann auch eine Gemeinschaftspraxis. Dann haben wir gesagt, okay, wir bauen ein Ärztehaus. Und der klassische Weg wäre, man macht das entweder als Stadt selbst oder man sucht einen Investor, der das Gebäude dann vermietet und verpachtet. Und wir haben dann einen dritten Weg entwickelt, haben gesagt, wir wollen das selbst lösen. Und zwar, wir gründen eine Genossenschaft und haben die Genossenschaft zusammen mit den beiden Kirchen, den beiden Banken, den Ärzten, der Apotheke, dem Pflegeheim, dem Campingplatz gegründet und inzwischen über 400 Bürgerinnen und Bürger. Das war wirklich Neuland, was wir da betreten haben, weil das hat man noch nie so rund um das Thema der ärztlichen Versorgung gemacht. Und kann mich da noch gut an die erste Veranstaltung erinnern. Das war das muss im Dezember 2018 gewesen sein, kurz vor Weihnachten hatten wir da in die örtliche Halle eingeladen und wir haben damit gerechnet, kommen vielleicht 60, 70 Leute und da waren dann irgendwie knapp 200 und die dann, wo wirklich so die Stimmung im Raum war, ja, das machen wir jetzt so. Und inzwischen, wie gesagt, haben wir 400 Bürgerinnen und Bürger, die da mitmachen und das Ärztehaus wird jetzt auch gebaut. Ich war diese Woche auch wieder in Teng, also bin jetzt aktuell überwiegend in Stuttgart und das steht jetzt schon fast fertig. Also man wird da in 6 Monaten etwa einziehen können oder 6,5. Und das macht dann schon viel Spaß, wenn man sieht, dass sowas, was als eine am Anfang als eine relativ rohe Idee, war, wie das dann konkret sich materialisiert. Und vor allen Dingen, das ist so ein zweiter Aspekt, wenn man das dann auch im direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern machen kann, wie das jetzt bei dem Ärztehaus der Fall war. Also das ist nichts, was wir irgendwie am grünen Tisch in der Verwaltung und im Gemeinderat entwickelt haben, sondern was man wirklich in Koproduktion von öffentlicher Hand und Bürgerschaft gemeinsam hinbekommen hat. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil darüber entsteht in der, finde ich, in der Bürgerschaft oder bei Bürgerinnen und Bürgern so das Gefühl, okay, ich kann Dinge verändern. Also etwas abstrakter formuliert, da geht es um Selbstwirksamkeit. Also ich kann meine eigene Umgebung, meinen eigenen Lebensort gestalten. Das finde ich ist total wichtig, dass wir das politisch noch stärker vermitteln und fördern. Also Orte der Selbstwirksamkeit, wo ich mein Leben und meine Umgebung irgendwie selbst in die Hand nehmen kann, diese Zuversicht zu vermitteln, dass eben nicht alles irgendwie über mich hereinbricht, sondern ich kann es selbst verändern und gestalten. Und das ist, finde ich, bei dem Projekt wirklich greifbar. Und das macht mir das für großen Spaß.
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil das ist für mich so auch genau die Schnittstelle zum Unternehmertum, das so meine Grundphilosophie ist, für ein glückliches und auch selbstbestimmtes Leben einfach zu machen, mich selber zu erleben in der Selbstwirksamkeit, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen. Und das geht natürlich unternehmerisch als auch politisch. Da muss man mit Sicherheit ein bisschen demokratischer vorgehen und die Menschen mitnehmen, was ja aber unterm Strich auch was richtig Schönes sein kann. Marian, so ein Leben als Politiker, als Wahlkämpfer ist stressig und ich habe so das Gefühl bekommen dafür, dass du schon relativ nah an deiner Berufung bist und so dein Leben, deine Berufung lebst. Nichtsdestotrotz hast du eine bestimmte Philosophie, die dir hilft, dein Leben zu gestalten. Folgst du einer bestimmten Philosophie, einer bestimmten Strategie?
Also ich würde nicht sagen, dass ich da eine feste Philosophie oder Strategie habe, aber es gibt so gewisse Elemente. Also das Erste finde ich, ich glaube, ich habe einen relativ zuversichtlichen Blick auf die Welt. Ich meine, der rührt auch daher, weil ich persönlich auch sehr viel Glück gehabt habe. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, was gut aufgestellt war. Ich habe Glück in meiner Bildungsbiografie gehabt, habe eine gute Ausbildung, gutes Studium genießen können. Weil das sagt sich natürlich einfach, wenn man sagt, ja, jetzt habt doch mal einen zuversichtlichen Blick auf die Welt. Aber der ist bei mir jedenfalls vorhanden und das hilft mir auch, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, das ist natürlich nicht alles immer einfach beruflich. Man muss auch schwierige Entscheidungen treffen oder schwierige Entscheidungen vertreten. Das sind ja nicht immer nur Dinge, die man selber entscheidet, sondern man muss viele Dinge auch vertreten, die man vielleicht selber gar nicht entschieden hat. Jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Corona-Pandemie setzen wir ja Landesverordnung um, die habe ich nicht entschieden, aber ich muss sie trotzdem vertreten. Also ein zuversichtlicher Blick ist ein Teil. Und dann würde ich sagen, doch ein agiles Vorgehen. Also, dass man zwar schon ein Bild hat oder eine Richtung, wo man hin möchte, das halte ich für ganz wichtig. Also jetzt nicht irgendwie planlos umherirren oder meandern, sondern schon eine Richtung, wo man hin will. Aber das muss dann jetzt nicht zu 100% so umgesetzt werden, sondern wenn man auf dem Weg merkt, okay, ist es vielleicht mit der Abzweigung dann doch besser oder schneller, dass man das dann anpasst und ddass man dazu lernt und das verbessert. Also das sind zwei Dinge, die vielleicht irgendwie Teil einer Strategie oder Philosophie sind. Aber ich habe jetzt nicht so ein festes Modell, wo ich sage, dem folge ich jetzt.
Okay, ja, das ist spannend. Sind zwei ganz wichtige Punkte, finde ich, auch in meinen Augen. Das war so ein bisschen der strategische Part. Und jetzt mal ganz runter ins Praktische, ins Taktische. Hast du Routinen, wie du deine Wochen, deine Tage gestaltest? Stehst du jeden Morgen um 5 auf, gehst eine Stunde laufen, trinkst ein großes Glas Wasser und dann ein Chai-Tee Latte und dann geht's los? Oder?
Das wäre schön so, wenn das so wäre. Also keine ganz feste Routine, aber so das allererste, was ich morgens mache, das ist auch beruflich geschuldet, ich lese Zeitung, also E-Paper. Es ist wirklich das allererste, was ich nach dem Aufstehen mache, was ich mir irgendwie auch angewöhnt habe. Und eigentlich keine, würde ich sagen, eigentlich sonst keine feste Routine. Also ich versuche Sport zu machen, das klappt jetzt aber nicht so regelmäßig, hat im Wahlkampf ehrlich gesagt gar nicht geklappt, außer irgendwie ein oder zwei Mal, irgendwie heute Morgen war ich laufen, aber sonst wirklich sehr eingeschränkt. Keine feste Routine.
Was hilft dir denn gerade? Ich meine, jetzt ist Sonntag Wahl, es ist super stressige Zeit, ich denke, du super viel gearbeitet, wenig geschlafen, auch irgendwo Druck, Stress. Hast du da irgendwelche, was hilft dir da? Du warst laufen heute Morgen, was sind so deine Ventile, um damit irgendwo auch umzugehen?
Also es ist sonst schon Bewegung und Sport. Also in Tengen habe ich das irgendwie auch, weiß nicht, 2-3 Mal die Woche so geschafft. Aber sonst würde ich sagen, also ich kann relativ schnell regenerieren. Also ich brauche da nicht besonders viel Zeit dafür. Und die Lieblingsform der Regeneration wäre Lesen, also Zeitung lesen oder Bücher lesen. Das ist eigentlich das, wo ich mich am einfachsten erholen kann. Und also das vor allen Dingen alleine, das ist wichtig. Also dass da niemand mit dabei ist. Also mal nicht unter Menschen, sage ich mir total gern. Ja. Unter Menschen könnte man Politik auch nicht betreiben. Aber dann einfach mal in Ruhe lesen zu können. Also das finde ich sehr erholsam.
Du gibst super Stichworte. Schließt sich nämlich direkt meine nächste Frage an. Wenn du ein, zwei Bücher empfehlen könntest, die dich jetzt beruflich oder ganz privat am meisten geprägt haben oder ja, dir den größten Impuls mitgegeben haben, welche Bücher wären denn das?
Also das kann ich nicht auf ein oder zwei Bücher beschränken. Also es gibt nicht so das eine oder zwei oder drei Bücher, die mich da wirklich geprägt haben, sondern es sind eigentlich wirklich viele Bücher, die ich gern gelesen habe. Also ich lese sowohl irgendwie Sachen und historische oder politische Bücher gerne als irgendwie auch Romane. Mhm. Deswegen sind es eigentlich meist aktuelle Bücher, die ich da empfehle oder was ich irgendwie jüngst gelesen habe. Ich habe jetzt erst kürzlich, also ein bisschen ist es schon her, von einer jungen irischen Autorin, von Sally Rooney, die beiden Erstlingswerke gelesen, Gespräche mit Freunden, heißt einem Deutschen und das andere Normal People. Das ist jetzt, glaube ich, in diesen Tagen und vor wenigen Wochen auch auf Deutsch erschienen. Und das finde ich, sind beides hervorragende Bücher, und zwar, weil sie so den Zeitgeist, würde ich das mal nennen, einer jüngeren Generation Millennials recht gut wiedergeben, und zwar nicht auf so eine plumpe Art und Weise. Ich finde, es gibt sehr viele so Generationenromane, die das auf eine sehr plumpe Art und Weise vermitteln, und hier ist es eher beiläufig. Also die beiden Romane haben auch nicht so eine richtige Geschichte. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einer positiven Kritik, wenn man sagt, da passiert nichts. Aber es ist eigentlich so. Also gerade in Normal People passiert eigentlich nichts. Es ist eine Beziehungsgeschichte, die sie in der Schule kennenlernen und dann die Studienzeit in Dublin miteinander verbringen. Aber es ist einfach sehr, sehr beiläufig und gut erzählt und vermittelt darüber, finde ich, recht gut so das Lebensgefühl einer jüngeren Generation oder was jüngere Menschen aktuell beschäftigt. Also das sind Bücher, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, sind zudem auch sprachlich wirklich hervorragend. Also ich bin großer Freund von guter Sprache, und das macht Spaß, die zu lesen. Und wie gesagt, ist ganz frisch auch auf Deutsch erschienen.
Super, vielen Dank für die beiden Buchtipps von einem Autor. Kommt auf jeden Fall auf die Leseliste auch bei mir. Marin, wir kommen schon zum Schluss, und normalerweise an der Stelle zu einer letzten Frage. Nachdem du dich jetzt in einer ganz besonderen Position aktuell befindest, bekommst du zwei, aber jetzt kriegst du zunächst mal die reguläre Schlussfrage und dann noch eine on top. Und die da wäre, wenn du einen Tipp hättest für, ja, alle Menschen, jedweden Alters, eine Strategie, ein Tipp, der für dich persönlich funktioniert hat, für so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Was würdest du da dann raten?
Oh, das ist eine gute Frage. Also vor allem, wenn man erst 30 ist, jetzt hier Lebenserfahrung an andere weiterzugeben. Ich würde sagen, dass man verzeihen kann und dass man nicht nachtragend ist. Das, finde ich, hilft schon sehr, weil sonst schleppt man irgendwann einfach sehr viel auch an emotionalem Ballast, privat wie beruflich, mit sich, dass man auch verzeihen kann. Das heißt nicht, dass einem alles egal ist. Also ich finde, das darf man nicht verwechseln mit Gleichgültigkeit, aber dass man ab einem gewissen Punkt irgendwie auch abschließen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt so, wie es ist, und das trage ich nicht mehr mit mir mit. Das halte ich für wichtig.
Das ist ein sehr, sehr schöner und wichtiger Punkt. Vielen Dank dazu. Und jetzt, wie gerade eben schon angekündigt, meine letzte Frage, und die einfach jetzt der Situation geschuldet ist, dass am Sonntag gewählt wird, der Oberbürgermeister in Stuttgart, du bist Kandidat. Und ich drücke dir auf jeden Fall jetzt schon mal feste die Daumen.
Dankeschön.
Dass das auch was wird für dich. Ich habe eine 3-jährige Tochter. Die wohnt zwar aktuell eher im Landkreis Böbling und nicht in Stuttgart, aber wer weiß, wo wir wohnen werden in den nächsten Jahren. Jetzt einfach meine Bitte. Was würdest du meiner 3-jährigen Tochter sagen, warum sie, wenn sie denn könnte sozusagen, oder sagen wir so, warum sie dir die Daumen drücken sollte, dass du Bürgermeister wirst? In welchem Stuttgart würde sie sozusagen aufwachsen? Was sagst du meiner Tochter?
Ja, und zwar, weil wir in den kommenden 8 Jahren ganz viele Entscheidungen treffen, die weit in die Zukunft reichen, die den Kurs der nächsten 20, 30 Jahre bestimmen. Also die Frage des Klimawandels zum Beispiel, was für Also wie gehen wir mit unseren natürlichen Ressourcen um? Das müssen wir in den kommenden 8 oder 9 Jahren entscheiden, weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass wir nur noch in diesem Zeitraum wirkungsvolle Entscheidungen treffen können. Und ich finde, da braucht es jemand, der den Klimawandel ernst nimmt und sagt, okay, da müssen wir mehr tun. Also ich will zum Beispiel, dass Stuttgart deutlich vor 2050 klimapositive Stadt wird, dass man da auch mehr macht als in den letzten Jahren. Oder die Frage der Digitalisierung. Wir machen das Ganze jetzt ja auch über das Internet, auch als Facebook Live. Und das wird die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft zusammenleben, verändern. Und da, also wir werden zum Beispiel, was Großstädte betrifft, wir werden mehr oder minder ein digitales Abbild unserer Städte bekommen. Und da müssen wir klären, gehören diese Daten und all das, was da geschieht, gehört es großen Technologiekonzernen oder gehört es weiter uns allen, dass wir das unter demokratischer Kontrolle haben? Und da hilft es, glaube ich, auch, wenn man jemand hat, der damit aufgewachsen ist und der da mit irgendwie ganz natürlich umgeht und der das auch als wichtig erachtet. Oder nehmen noch ein drittes Beispiel. Wir haben ein großes Wohnungsthema aktuell in Stuttgart und müssen uns heute entscheiden, wollen wir eine Stadt sein, in der ja die Stützen der Gesellschaft, die Pflegekraft, der Feuerwehrmann, die Polizistin jeden Morgen von außen einpendelt, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können, und eine Stadt, die Platz für jeden oder jede hat. Da müssen wir jetzt die Weichen stellen, zum Beispiel, dass wir anders umgehen mit Grund und Boden. Also das übergreifende Thema, finde ich, ist, dass viele der Fragen, die wir jetzt zu entscheiden haben, vor allen Dingen auch eine jüngere Generation betreffen. Da hilft es, wenn man einen langfristigen Blick und jetzt auch eine junge Perspektive hat. Nicht, weil dadurch schlagartig alles anders wird, aber weil vielleicht nicht mehr zuerst gefragt wird, was alles nicht funktioniert, sondern was gemeinsam möglich ist. Und das ist für mich entscheidend, die Haltung, dass wir wieder Lust auf Neues haben, die Dinge zu verändern und zu gestalten, ohne die Tradition zu vergessen. Deswegen, glaube ich, hilft es, da auch Daumen zu drücken.
Marian, vielen, vielen Dank für dieses schöne Statement und das Gespräch. Und alle da draußen, die jetzt in Stuttgart wohnen, egal wen ihr wählt, geht am Sonntag wählen, nutzt dieses Mitgestaltungsrecht, das jeder von uns hat, ab 16 sogar.
Ist das richtig? Ab 16, genau.
Ab 16, macht das. Von Marian habt ihr jetzt einen Eindruck bekommen, trifft die richtige Entscheidung. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend jetzt. Marian, dir viel Erfolg und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken. Schönes Wochenende.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, Der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.